SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Seit 100 Tagen ist Friedrich Merz Bundeskanzler und nach einem holprigen Start läuft es, ja, man kann sagen, inzwischen auch nicht unbedingt gut. Das zeigen neueste Umfragen. Aber bevor wir jetzt alles schlecht reden, wollen wir genauer drauf schauen, was der Bundeskanzler für uns hier im Saarland zum Beispiel getan hat. Ein großes Versprechen vom Bundeskanzler Merz: Er wollte die Stimmung in der Wirtschaft verbessern. SR3-Reporter Aaron Klein aus der Landespolitik ist jetzt bei mir. Was hat er denn für die Saarwirtschaft erreicht, Aaron?
Naja, ich glaube, man kann sagen, eine gute Stimmung macht noch keine gute Wirtschaftslage.
Stimmt.
Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Also es gibt Zahlen von der IHK Saar aus dem Juli zur Stimmung in der Saarwirtschaft. Die besagen, ja, gerade in der Industrie hat sich die Stimmung ein bisschen verbessert. Der Chef der IHK Tome hat aber auch gesagt, das gibt zwar Hoffnung, dass die Talsohle jetzt langsam durchschritten sei, aber es sei noch keine echte Wende. Denn nach wie vor steckt die Saarwirtschaft in einer Rezession. Auch für dieses Jahr rechnet die IHK damit, dass die Wirtschaftsleistung nochmal sinkt um rund 3%. Das wäre dann das dritte Rezessionsjahr in Folge. Und bemängelt wird auch, alle Maßnahmen, die angekündigt sind, zum Beispiel die Sonderabschreibungen für Investitionen, die würden zwar helfen, aber eher der Großindustrie und eben gar nicht dem Mittelstand.
Du sagst es, Industrie, die Stahlindustrie im Saarland, zum Thema Stahl. Der Kanzler war ja vor 2 Wochen hier bei uns im Saarland, hat sich dazu geäußert. Was kann man zur Stahlindustrie sagen nach 100 Tagen Merz und schwarz-roter Regierung?
Ja, in der Stahlindustrie im Saarland begrüßt man zum Beispiel die beschlossene Senkung der Stromsteuer oder auch die Sonderabschreibungen für Investitionen als ersten wichtigen Schritt, auf den noch weitere aber folgen müssten. Um zum Beispiel die Umstellung der Produktion auf Wasserstoff zu erreichen, seien noch viel mehr Maßnahmen nötig. Bei seinem Besuch im Saarland hat der Kanzler Merz explizit ja auch zur Stahlindustrie gesprochen. Du hast es angesprochen. Es müsse alles dafür getan werden, die Stahlbranche zu erhalten. Nicht nur im Saarland, in ganz Deutschland, hat er da gesagt. Er forderte bei seinem Besuch hier auch eine nationale Stahlstrategie. Sein Koalitionspartner SPD und gerade auch die Saar-SPD, die fordern ja einen Stahlgipfel, nicht nur eine Strategie. Darauf ging er nicht ein. Also auch hier erstmal nur warme Worte.
Was ist denn dein Fazit zu 100 Tagen Merz und Schwarz-Rot fürs Saarland?
Naja, Kanzler Merz ist ein Kanzler, der viel Außenpolitik selber macht und bei dem dann entsprechend viel Innenpolitik bei seinem Kabinett hängen bleibt. Er hat das saarländische Kabinett zwar schon mal in Berlin empfangen und getroffen und war eben selber schon hier als dritter Stopp auf seiner Länderantrittsreise. Aber viel Konkretes kam für das Saarland da nicht bei rum. Im Saarland hofft man weiter, dass die Milliarden aus den schuldenfinanzierten Sondervermögen auch irgendwie hier landen. Aber es ist eben in ganz vielen Bereichen ein Hoffen, wenig Konkretes eben. Fazit, viele warme Worte, noch wenig dahinter.
Vielen Dank, Aaron Klein. 100 Tage Bundeskanzler Friedrich Merz. Was hat er erreicht und wo hakt es? Ein Kommentar dazu gleich von meiner Kollegin aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Wir sprechen ja über 100 Tage CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz im Amt. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass der neue Bundeskanzler für uns hier im Saarland noch nicht so viel gemacht hat als Versprechungen. Und generell fällt das Fazit durchwachsen aus, kann man sagen. Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin kommentiert für uns. 100 Tage Schwarz-Rot.
Was haben Sie sich nicht alles vorgenommen? Vor allem eines, es besser machen, besser als die Ampel. Nicht klempnern, sondern klotzen. Und jetzt, nach 100 Tagen, da fragt man sich, regieren Sie noch oder ampeln Sie schon? Schwarz-Rot ist mit Zoff in die Sommerpause abgerauscht. Dieser Eindruck sitzt. Da hilft es auch nicht, dass Sie wieder und wieder darauf hinweisen, in 100 Tagen 118 Vorhaben beschlossen zu haben. Zu spüren ist das nämlich nicht, im Gegensatz zur dicken Luft. Und ja, sie haben gut begonnen, auch wenn Merz erst im zweiten Anlauf Kanzler wurde. Aber dann folgte Bella Figura auf der außenpolitischen Bühne. Paris, Warschau, Washington, Merz machte mächtig Eindruck. Allerdings nur da und nur das. Innenpolitisch ging mit einem abwesenden Merz so manches schief. Jens Spahn ist der Rolle des Fraktionsvorsitzenden nicht gewachsen, weil er die nötigen Mehrheiten nicht organisieren kann. Merz hat da eindeutig auf den Falschen gesetzt. Er selbst hat in Überrumpelungsmanier die Schuldenbremse und die Stromsteuersenkung für alle kassiert und mal eben den Kurs zu Israel neu justiert, wenn auch nur symbolisch. Die Union orientierungslos und reichlich verwirrt. Und die Stimmung im Land? Von wegen besser. Mies ist sie. Der ARD-Deutschland-Trend zeigt es. Und mehr, die Leute haben kein Vertrauen in die Regierung Merz. Wie denn auch? Diese Regierung setzt auf das Prinzip Hoffnung. Dass die Wirtschaft anspringt und damit Geld reinkommt. Denn ohne Geld ist alles nichts. Was Union und SPD hingegen fehlt, ist Mut. Der Mut, die großen Dinge anzupacken. Von Klimaschutz ist gar keine Rede mehr. Die Pflege, die Rente, da wird nicht groß gedacht, was nötig wäre, sondern in homöopathischen Dosen. Die Regierung klotzt hier nicht, sie kleckert. Und wer glaubt schon daran, dass die Vorschläge aus den einberufenen Kommissionen Realität werden? Das Renteneintrittsalter rauf auf 70, die Rente mit 63 streichen, das hat die zuständige Ministerin Bärbel Baas doch jetzt schon kassiert. Und sich selber, Achtung, als versetzungsgefährdet bezeichnet. Man glaubt es kaum. Merz hatte sich eigentlich gar keine Probezeit gegeben. Er wollte ab Tag 1 liefern. Wenn er so weitermacht, liefert er jedoch das Land an das Messer der AfD. Und das war nun wirklich nicht der Plan.
Ein Kommentar von Sabine Henkel zu 100 Tage schwarz-roter Regierung und 100 Tagen Bundeskanzler Friedrich Merz. Ein Schwangerschaftsabbruch ist für Frauen nicht leicht. Vor allem Ärzte und Ärztinnen dafür zu finden, die einen solchen Eingriff durchführen. Wie schwer es ist, das zeigen aktuelle Zahlen hier aus dem Saarland. Denn jede dritte Frau, die hier bei uns einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lässt, kommt gar nicht von hier, sondern aus Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit meiner Kollegin Hanna Zewe schaue ich jetzt auf die Gründe. Hanna, von wie vielen Frauen sprechen wir denn da?
Ich habe dazu auch mal mit der Leiterin der Beratungsstelle Pro Familia, Eva Salunteil, gesprochen. Im ersten Quartal 2025 haben 480 Frauen im Saarland eine Abtreibung durchführen lassen. Davon sind 160 Frauen aus Rheinland-Pfalz. Laut Salunteil ist die Versorgung für Betroffene in einer bestimmten Region besonders schlecht.
Insbesondere in der Trierer Gegend, in der die katholische Kirche eben auch sehr stark ist und verhindert wird, dass Ärzte Abbrüche anbieten.
Das bedeutet, dass in der Stadt Trier und in der Region weder eine Klinik noch eine Praxis gibt, die einen Abbruch vornimmt.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Versorgungslage hier bei uns im Saarland besser ist. Was kannst du dazu sagen?
Laut Eva Salunteil sind die Beratungsstellen im Saarland aktuell noch ganz gut aufgestellt. Aber natürlich kann den betroffenen Frauen mit mehr Personal noch mehr geholfen werden. Gerade im Bereich Sozialberatung von Schwangeren, also die Begleitung innerhalb der Konfliktsituation, da könnte es definitiv mehr Personal für geben. Aber das wirklich große Problem in Zukunft wird allerdings die ärztliche Versorgung sein, hat mir Beraterin Eva Salunteil berichtet.
Weil die Ärzte, die Abbrüche machen, sind in der Regel schon älter und deren Ruhestand naht.
Und bei nur insgesamt 7 Ärzten und einer Klinik saarlandweit, die Abtreibungen durchführen, reißt natürlich jeder Arzt weniger eine große Lücke ein.
Ist das denn bundesweit auch ein größeres Problem?
Ja, definitiv. Die Versorgung für ungewollt schwangere Frauen wird sich in absehbarer Zeit noch weiter verschlechtern. Laut Eva Salunteil von Pro Familia müsste da auch was in Sachen Studium getan werden, da auch Schwangerschaftsabbrüche nicht verpflichtend gelehrt werden müssen. Um das zu ändern, ist da auch der Gesetzgeber gefragt, denn Abtreibungen sind laut § 218 für Ärzte immer noch unter bestimmten Bedingungen straffrei. Also wenn er in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft vorgenommen wird und die schwangere Frau sich zuvor beraten lassen hat. Und aktuell sieht es auch nicht danach aus, dass Schwangerschaftsabbrüche straffrei werden. Es gab zwar in der Ampelregierung eine Initiative dazu, doch die ist an fehlenden Mehrheiten gescheitert.
Also es sieht nicht danach aus, dass in nächster Zukunft mehr Ärzte Schwangerschaftsabbrüche vornehmen werden. Das waren Informationen von meiner Kollegin Hanna Zewe, die mit uns über die Versorgungslage von ungewollt Schwangeren in der Region Trier und hier im Saarland berichtet hat. Dank dir.
Entdecken Sie unsere Region mit der Tour de Kultur von SR3 Saarlandwelle.
Wir erzeugen jetzt mal ein Bild im Kopf: in einem Kajak ruhig durchs Wasser gleiten, umschwirrt von Libellen, durch üppiges Grün, Bäume zum Beispiel, die übers Wasser ragen. Das klingt doch traumhaft, oder? Vor allem jetzt an heißen Tagen. Dafür müssen Sie nicht in den Amazonas, das gibt es auch hier bei uns in der Nähe, an der Nied in Frankreich bei Freistorf. Kajakguide Andreas Krautkrämer aus Nalbach, der ist dort regelmäßig mit Gruppen unterwegs. Und für unsere Tour de Kultur hat der SR3-Reporter Christoph Borgans mitgenommen.
Wie sind denn die Wahrscheinlichkeiten für dich und für mich jeweils hier ins Wasser zu fallen bei der Tour?
Sag niemals nie, auf dieser Tour jetzt heute ist es ganz, ganz selten. Meistens sind es doofe Situationen, wo jemand ein Foto machen will, verliert das Handy.
Das Risiko wäre es nur, wenn jemand mit einem Mikrofon versuchen würde zu paddeln.
Das wäre dann tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, ja.
Damit das nicht passiert, gibt's Unterricht.
Bevor wir jetzt die Füße reinmachen, erstmal das Gesäß runterkommen lassen, bis wir richtig schön drin sitzen. Meine Touren sind nicht nur einfach, hier sind die Boote und Fahrt, sondern es geht immer darum, dass die Leute auch wirklich Kajak fahren lernen. Wie sitze ich im Kajak, wie stelle ich die Fußrasten ein und dann natürlich steuern, bremsen, auch mal rückwärts paddeln. Es ist zwar ein relativ ruhiges Gewässer, da wo wir heute fahren, es gibt aber auch eine andere Tour, die ich anbiete. Da haben wir 3 Rutschen dabei und da sind auch ein paar Strömungspassagen und das ist für einen Anfänger nicht ganz so einfach.
Die Anfängertour ist rund 6 Kilometer lang. Wir paddeln stromaufwärts, weg von der Zivilisation.
Irgendwann hört man nur noch die Vögel, den leichten Wind und das gleichmäßige Plätschern unserer Paddel. Und dann früher oder später bekommt das Ganze so einen richtig meditativen Touch.
Andreas hat auf seinem Kajak Säge und Machete verzurrt, falls Buschwerk uns den Weg versperrt. Wenn wir Glück haben, können wir Biber sehen. Oder andere Tiere.
Wunderherrlich viele, sehr bunte Libellen, die teilweise sich einfach vorne auf die Spitze vom Boot setzen, mitfahren. Oder ein Highlight war tatsächlich mal, da hat sich eine Ente vorne drauf gesetzt und ist wirklich, weiß gar nicht wie lange, ist die da mitgefahren. War wirklich phänomenal.
Selbst in einer Gruppe hat man auf dem Wasser Zeit für sich. Jeder hat sein eigenes Kajak.
Es gab schon Paare, die wollten unbedingt im Tandem fahren und waren danach kurz vor der Trennung.
Andreas ist seit seiner Jugend auf der Nied unterwegs. Auf ihr hat er schon manche Abenteuer erlebt.
Ziemlich starkes Hochwasser. Ich habe dann oben gestanden und habe mir dann ein Herz gefasst und bin runter. Und es war wirklich bei mir so, es hat das kleine Boot runtergezogen unten und dann wieder senkrecht raus, aufs Wasser geklatscht und in die Hecken rein. Du hattest keine Chance, irgendwas zu machen, zu reagieren. So stark war die Strömung. Es war wirklich extrem.
Heute aber ist die Nied eher zahm. Keinen von uns schickt sie baden. Und am Ende der 4 Stunden macht sie uns sogar ein Geschenk.
Guck mal da. Siehst du, da rechts schwimmen?
Ja.
Da ist er jetzt. Der ist aber ganz schön unscheu.
Ha, der Biber.
Oh, einen Biber noch gesehen auf der Tour. Ich bin ganz neidisch. Und immer noch als guter Tipp, am besten nicht zum allerersten Mal mit dem Partner in einen Kajak steigen. Am Ende streitet man sich immer nur.